Deutschlandfunk. Hintergrund.
Vor dem Gipfel in Litauen. Die NATO-Reaktion auf die russische Aggression. Von Klaus Remme.
Vilnius, die Hauptstadt Litauens, etwa halb so groß wie Köln, ist im Ausnahmezustand. Allein der Besuch des amerikanischen Präsidenten würde dafür ausreichen, doch zusätzlich sind 31 andere Staats- und Regierungschefs mit ihren Delegationen in der Stadt. Dazu kommen deutlich über 1000 akkreditierte Journalisten. Hier, nur wenige Kilometer vom geografischen Mittelpunkt Europas entfernt, geht es morgen und übermorgen um die Sicherheit des Kontinents und darüber hinaus. 4 Jahre ist es her, dass der französische Präsident Macron der NATO aufgrund interner Spannungen den nahenden Hirntod bescheinigte. Davon kann keine Rede mehr sein, gab Macron Ende Mai bei einer Konferenz im slowakischen Bratislava zu.
J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN. En parlant de mort cérébrale, je pourrais dire aujourd'hui que Wladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs.
Macron blieb bei seinem Bild, Putin habe die NATO mit schlimmstem Elektroschock wiederbelebt, so der französische Präsident. Eine Diagnose, der Claudia Major, die Leiterin der Forschungsstelle Sicherheitspolitik bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, nur bedingt zustimmt.
Meines Erachtens ist der große Weckruf für die NATO die Annexion der Krim 2014 und der Krieg im Donbass gewesen. Natürlich war der russische Überfall im Februar 2022 nochmal eine Intensivierung dessen. Also deswegen finde ich diesen Begriff des Elektroschocks für 2022 etwas übertrieben oder er trifft nur für einzelne Länder zu. Für die baltischen Staaten und für Polen trifft er sicherlich nicht zu.
Denn die hatten lange vor 2014 immer wieder lautstark vor den Gefahren einer in ihren Augen naiven Russlandpolitik gewarnt, die darauf setzte, durch Projekte wie die Pipeline Nord Stream 2 Moskau als dauerhaften Partner zu gewinnen. Mit Blick auf das westliche Bündnis sagt auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Kurswechsel kam bereits als Reaktion auf die Krim-Annexion.
Since 2014, NATO has implemented the biggest reinforcement of our collective defense in a generation. So when President Putin launched its full-fledged invasion, we were prepared.
Man habe 2014 mit der größten Verstärkung einer ganzen Generation geantwortet. Deshalb waren wir nach der Invasion im vergangenen Jahr vorbereitet, so Stoltenberg. Die weltweit mächtigste Militärallianz nimmt für sich in Anspruch, bis heute keine Kriegspartei zu sein. Doch natürlich hatte die bis dahin schwer vorstellbare Rückkehr eines konventionellen Landkriegs vor der östlichen Haustür der NATO Konsequenzen. Jens Stoltenberg kündigte in Madrid an, 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft zu versetzen. Ziel ist ein sogenanntes New Force Model, neue Strukturen mit festen regionalen Einsatzregionen und einer viel stärkeren dauerhaften Präsenz von Truppen, Munition und Gerät direkt an der NATO-Ostgrenze. In Vilnius werden diese Ziele überprüft. Sogenannte Regionalpläne buchstabieren die Verstärkung der Ostflanke von Estland bis Bulgarien aus. Zum ersten Mal seit 30 Jahren werden wir ausführbare Verteidigungspläne haben, um einen Angriff zurückzuschlagen, sagt Brigadegeneral Christian Freuding. Er ist Planungsstabschef im Bundesverteidigungsministerium.
Das heißt ganz konkret, wie viele gepanzerte Kampftruppen bräuchte man, wie viel Infanterie, wie viel Artillerie, wie viel Luftstreitkräfte, welche Seestreitkräfte, welche Unterstützungsmaßnahmen, welche Spezialkräfte, welche Sanitätseinheiten. Das wird ausdefiniert bis zum Panzerzug. Wir arbeiten daran, dass wir diese Regionalpläne beim Gipfel auch verabschieden können und damit zu einer sehr glaubwürdigen Abschreckung beitragen.
Engineer Company. Deploy mine clearance capabilities and clear the way through the minefield northwest.
Vor 2 Wochen machte sich der Bundesverteidigungsminister ein Bild vom Einsatz der Bundeswehr in Litauen. Hier leisten die Deutschen ihren Beitrag zur Stärkung der Ostflanke. An der Seite von Litauens Präsident Nauseda und NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte Boris Pistorius die dauerhafte Stationierung einer robusten Brigade an. 4000 Bundeswehrsoldaten insgesamt. Litauen drängte seit einem Jahr auf diese Zusage. Für Deutschland sicher ein Kraftakt und einer mit Substanz. Davon ist Gustav Gressel, Militärexperte am European Council on Foreign Relations, überzeugt.
Eine NATO-Brigade bindet locker eine russische Division und ist sozusagen fähig, diese abzuschlagen. Vor allen Dingen, wenn wir anschauen den Feuerkraftunterschied russischer Verbände, wie er sich gerade im Ukraine-Krieg dargestellt hat. ist eine Brigade wirklich ein nennenswerter Brocken. Natürlich in Vollausstattung mit aller Feuerkraft, also auch der betreffenden Artillerie und der notwendigen Fliegerabwehr, dann ist das schon etwas, das jeden militärischen Planer in St. Petersburg Kopfzerbrechen bereitet.
Boris Pistorius begründete den Einsatz der Bundeswehr an der Ostflanke ausdrücklich mit der Erinnerung an den Kalten Krieg. Ist das eine Art Zurück in die Zukunft? Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik warnt, zwar werde Russland im strategischen Konzept, das die NATO in Madrid beschlossen hat, als größte Bedrohung für Stabilität und Frieden bezeichnet.
Gleichzeitig sind in diesem strategischen Konzept aber auch andere Bedrohungen aufgeführt. China beispielsweise, Klimawandel, neue technologische Bedrohungen. Also so eine einfache Ableitung, wir machen das jetzt wie vor 89, 90, ist meines Erachtens irreführend.
Schon jetzt sehen Experten jenseits der operativen Anstrengungen an der Ostflanke strategische Defizite der NATO. Kaum jemand kennt das Bündnis so gut wie Stefanie Babst. Sie war 22 Jahre bei der NATO und zuletzt beigeordnete stellvertretende Generalsekretärin. Sie hat den strategischen Stab der Planung und Krisenvorausschau geleitet. Babst sagt auf die Frage, ob die NATO das vergangene Jahr zwischen den Gipfeln in Madrid und Vilnius gut genutzt habe.
Nicht genug in meinen Augen, weil der Fokus immer noch zu wenig auf den in meinen Augen wirklich relevanten strategischen Fragen liegt. Die Frage, wie europäische Sicherheit mit der Ukraine gestaltet werden kann. Ich kann gegenwärtig keine Russland-Strategie erkennen. Ich kann auch keine neue Strategie gegenüber China erkennen. Mir ist nicht bekannt, dass diese Arbeiten in den letzten 12 Monaten begonnen haben. Und ich sehe eben auch relativ viel Gerangel zur Sprachregelung mit Blick auf die Ukraine.
Eine offensichtliche und grundsätzliche Veränderung zum NATO-Gipfel in Madrid vor einem Jahr ist die 31. Flagge, die mit Finnland als neuem Mitglied in Vilnius gehisst werden kann. Aufgrund des türkischen Widerstands sitzt Schweden noch mit dem Status eingeladen mit am Tisch. Doch die NATO-Norderweiterung deutet schon jetzt auf einen großen strategischen Fehler Moskaus hin. Der Meinungsumschwung in der finnischen Gesellschaft setzte schon vor Kriegsausbruch ein, so Minna Ohlander vom Finnischen Institut für internationale Politik in Helsinki.
Die Entwicklung begann schon im Dezember 2021. Und zwar war ganz ausschlaggebend, als Putin diese Forderung an die NATO stellte, die eben beinhalten, dass die NATO gar keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen dürfe. Und das war der Moment, wo sehr viele Finnen dann ihre Meinungen geändert haben bezüglich der NATO-Mitgliedschaft, die ja bis dahin eine Unterstützung von ca. 20-25% hatte in den Jahrzehnten zuvor.
Neue wirtschaftlich und militärisch starke Partner mit gemeinsamen Werten in strategisch wichtiger Lage. Viel besser geht es aus Sicht der NATO nicht. Ohlander hier mit einem Steckbrief der finnischen Streitkräfte.
Finnland hat erstens sehr große Landstreitkräfte. Das passiert in Finnland auf einer Wehrpflichtarmee, was bedeutet, dass dadurch Finnland dann eine Truppenstärke im Kriegsfall von 280.000 hat. Zudem hat Finnland schon in den letzten Jahrzehnten genau die Fähigkeiten aufgebaut, was die Ukraine jetzt momentan braucht. Es ist insofern eine tragische Bestätigung der finnischen Analyse gewesen, womit Russland wahrscheinlich angreifen würde, was in der Ukraine passiert ist.
Was Finnland aber auch mitbringt, ist eine über 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Ein Eskalationsrisiko? In der Abwägung von Nutzen und Risiken ist Militärexperte Gustav Gressel entschieden.
Die Grenze ist natürlich lang, aber die Grenze ist auch sehr unwegsam. Es gibt vor allen Dingen im Süden natürlich Straßeninfrastruktur, die man nutzen kann für einen Vorstoß, sonst sozusagen bewegt man sich durch Wald und Sumpf. Infanteristisch sind die Finnen hier sehr gut aufgestellt. Sie haben entsprechende Tiefe. Das Land ist auch geografisch nicht klein. Sie ermöglichen der NATO, die baltische Flotte recht gut einzusperren in Kronstadt. Und wenn Schweden nochmal drin ist, dann haben wir auch Gotland als sozusagen Festung in der Ostsee. Da würde ich sagen, die Vorteile überwiegen sehr, sehr stark.
Doch noch ist der Beitritt Schwedens nicht vollzogen. Die Türkei stellte schon beim letzten Gipfel in Madrid Bedingungen, die Verhandlungen dauern bis heute an. Noch haben die Parlamente in Ankara und auch in Budapest noch nicht entschieden. Aus Sicht von Claudia Major, SWP, wurden über ein Jahr lang innenpolitische Motive von der Türkei in das Bündnis hineingetragen.
Ich empfinde die Blockade als sicherheitspolitisch unverantwortlich. Es schwächt das politische Verteidigungsversprechen und erschwächt das militärische Verteidigungsversprechen der Allianz.
Noch viel problematischer aber ist ein weiterer Beitrittswunsch, der die Staats- und Regierungschefs seit Monaten wie kein zweites Thema beschäftigt. Die Ukraine drängt auf eine NATO-Mitgliedschaft lieber heute als morgen. Ein Thema mit politischem Ballast, denn die Beitrittsperspektive wurde Kiew schon beim Gipfel in Bukarest 2008 aufgezeigt. Diese einfach nur zu wiederholen, würde für tiefe Enttäuschung in der Ukraine sorgen. Präsident Selenskyj hat die Erwartungen Kiews bei zahlreichen Gelegenheiten klar ausgesprochen, hier Anfang Mai in Den Haag.
We know that we will not be in NATO during the war, but during the war we want to get very clear message that we will be in NATO after the war.
Wir wissen, dass wir während des Kriegs kein NATO-Mitglied werden, aber wir wollen im Krieg ein klares Signal, dass wir danach beitreten können, so der ukrainische Präsident. Wie kann dieses Signal aussehen? Jens Stoltenberg hat bereits erklärt, eine Einladung in die NATO werde es in Vilnius nicht geben.
We are not going to discuss an invitation at the Vilnius summit, but how we can move Ukraine closer to NATO.
Keine Einladung, aber Maßnahmen, die die Ukraine enger an die NATO binden, stellte der Generalsekretär in Aussicht. Aus der NATO-Ukraine-Kommission soll ein Rat werden, in dem Kiew auf Augenhöhe mit am Tisch sitzt und natürlich eine langfristige militärische Unterstützung. Auch der Verzicht auf einen Membership Action Plan könnte dazugehören, ein Vorbereitungsprogramm für Beitrittskandidaten, das häufig Jahre dauern kann. Doch all das sind keine Antworten auf die Frage einer wirklichen Sicherheitsleistung für die Ukraine. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik erinnert an die NATO-Zusage für die Ukraine 2008, allerdings eine Zusage ohne klaren Zeitplan.
Damit ist die Ukraine de facto in der Grauzone geblieben. Zusage für die NATO, keiner weiß wann, wie oder wo und bis dahin kriegt sie den Schutz der NATO nicht und ist de facto vogelfrei. Und das ist die Lehre, die Finnland und Schweden gezogen hat, die natürlich aber auch die Ukraine zieht. Einem Partner wird geholfen, aber solange man nicht Mitglied in der NATO ist, wird man nicht verteidigt.
Sicherheitsleistungen könnten die fehlende Beistandspflicht als Übergangslösung ersetzen. Kein NATO-Versprechen, wohl aber Zusagen einzelner NATO-Partner, wobei schon vielsagend um die Wortwahl gerungen wird. Was genau ist gemeint? Handelt es sich um Garantien oder doch eher um Zusagen oder Absichtserklärungen oder Verpflichtungen? Sind sie bilateraler oder multilateraler Natur? Mina Urlander aus Helsinki beschreibt das Problem aus ihrer Sicht.
Das Ding mit der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist vor allem, dass NATO-Mitgliedschaft einfach die übliche Sicherheitsgarantie in Europa ist. Und solange die Ukraine davon ausgeschlossen bleibt, sendet es einfach das Signal an den Kreml, dass andere Regeln für die Ukraine gelten. Und das würde diese Einflusssphäre Russlands, was Russland beansprucht, bestätigen.
Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations verweist auf ein anderes Problem von Sicherheitsgarantien.
Bilaterale Sicherheitsgarantien sind langfristig nicht wirklich krisenfest und nicht vorteilhaft für die Ukraine. Wir haben eine sehr volatile amerikanische Innenpolitik und deshalb ist die ukrainische Angst natürlich mit rein bilateralen Beziehungen zum Spielball zu werden, was sie leider ja unter Trump auch schon einmal war, recht hoch.
Optionen ohne Risiko gibt es in diesem Fall nicht. Ein demilitarisiertes Russland als friedlicher Nachbar der Ukraine fällt auf absehbare Zeit als Szenario aus. Die Ukraine durch den Westen konventionell dauerhaft noch weiter aufzurüsten oder gar eine Renuklearisierung der Ukraine zuzulassen, kann auch nicht im Interesse der Europäer liegen. NATO-Expertin Stefanie Babst plädiert dafür, in Vilnius eine Einladung zum Beitritt an die Ukraine auszusprechen. Sie befürchtet anderenfalls einen Krieg ohne Ende.
Wenn wir einfach nur ein bisschen mehr von dem machen, was wir in den vergangenen 16 Monaten gemacht haben, und darauf läuft ja die Entscheidung in Vilnius hinaus, dann ist das kein Gamechanger. Er wird die strategische Dynamik zwischen Russland und dem Westen nicht verändern und damit die Ukraine weiter zu einem desaströsen Kriegsschauplatz verdammen.
Was aus Sicht von Stefanie Babst geboten ist, gleicht für andere einem unkalkulierbaren Eskalationsrisiko. Ein notwendiger Konsens für die schnelle Beitrittseinladung ist zwischen den 31 Verbündeten nicht abzusehen. Gleichzeitig will die NATO aber den Eindruck vermeiden, dass Russland durch ein zeitlich offenes Ende von Kampfhandlungen ein de facto Vetorecht über den Beitritt der Ukraine erhält. Auch deshalb plädiert Claudia Major, SWP, für eine ungewöhnliche Zwischenlösung.
Mit Blick auf die territoriale Anwendbarkeit eines NATO-Schutzes gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, dass die freien ukrainischen Gebiete der NATO beitreten, die Gebiete, die momentan russisch besetzt sind oder die Russland vorgibt, annektiert zu haben, obwohl sie die gar nicht kontrollieren, werden nicht als russisch anerkannt, sondern bleiben natürlich ukrainisches Staatsterritorium. Und nach einer hoffentlichen Befreiung kann der NATO-Schutz auf diese Gebiete ausgeweitet werden.
Ein Vorschlag, der aber in der öffentlichen Debatte noch in den Anfängen steckt und in Vilnius offiziell keine Rolle spielt. Unabhängig davon, wie die NATO-Staaten den verlässlichen Schutz der Ukraine organisieren, allen Partnern ist spätestens seit dem russischen Überfall klar, dass der Westen noch einmal erheblich mehr in seine Verteidigung investieren muss. Beim Gipfel in Wales 2014 wurde das sogenannte 2%-Ziel vereinbart, die Absicht aller Partner, bis 2024 2% des Bruttoinlandsprodukts BIP für Verteidigung auszugeben. Jetzt, fast am Ende dieser Wegstrecke, bleibt festzuhalten, dass voraussichtlich zum Jahresende nur 11 von 31 NATO-Staaten Vollzug melden können. Und das trotz massiver Anstrengungen in den letzten 9 Jahren. Hier Jens Stoltenberg am vergangenen Freitag.
The European allies and Canada will have invested over 450 billion extra US dollars since we agreed our defense investment pledge in 2014.
Seit 2014 haben die europäischen Verbündeten und Kanada zusätzliche 450 Milliarden US-Dollar für die Verteidigung ausgegeben, so der NATO-Generalsekretär. Doch es reicht nicht, um das selbstgesteckte Ziel bündnisweit zu erreichen. Und dazu kommt, in Vilnius will man vereinbaren, dass 2% vom BIP fortan ein Minimum darstellen sollen. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, weiß das und er weiß gleichzeitig um die Haushaltsnöte in Berlin, denn die 100 Milliarden für die Bundeswehr lösen das Problem allenfalls für eine kurze Übergangszeit. Pistorius Anfang Juni in Brüssel.
Natürlich wissen wir aber alle, dass es in the long run, wie man so schön sagt, nicht reichen wird. Nur wir müssen uns Schritt für Schritt daran herantasten. Und deswegen rate ich auch dazu, die Kirche im Dorf zu lassen. 2% ist richtig, unverzichtbar, sicherlich als Ausgangspunkt. Aber jedes Ziel braucht mehrere Schritte bis dahin. Und der erste Schritt ist das 2%-Ziel.
Schaut man auf die Ausgabenentwicklung, dann scheinen die deutlichen Mehrausgaben gerade der europäischen NATO-Verbündeten auch das Versprechen einzulösen, eigene Fähigkeiten zu entwickeln und Abhängigkeiten von den USA zu reduzieren. Aber Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations ist skeptisch. Die steigenden Ausgaben seien ja kein Wert an sich.
Die Kommando- und Kontrollfunktionen, die logistischen Voraussetzungen bei der Munition, beim Treibstoff, große Luftoperationen über die Zeit zu halten, sind alles unmögliche Dinge ohne amerikanische Unterstützung. Und da ist es so, dass sozusagen trotz steigender Verteidigungsbudgets die Fähigkeit der Europäer, hier ohne direkte Unterstützung der Amerikaner zu handeln, im letzten Jahrzehnt gesunken ist und nicht gestiegen. Und das ist natürlich ein Problem.
Eine von vielen Dauerbaustellen im Bündnis, die Jens Stoltenberg als NATO-Generalsekretär nur allzu gut kennt. Der Norweger ist seit 9 Jahren im Amt. Rechtzeitig vor dem Gipfel wurde sein Vertrag mangels konsensfähiger Alternativen ein weiteres Mal um ein Jahr verlängert. Im nächsten Jahr trifft sich die NATO zu einem Jubiläumsgipfel an ihrem Gründungsort in Washington. Dann blickt das Bündnis zurück auf eine 75-jährige Geschichte. Mehr als 20 Jahre lang hat Stephanie Barbs daran mitgearbeitet, zuletzt als beigeordnete stellvertretende Generalsekretärin. Sie sieht aktuell eine Zäsur der europäischen Sicherheitsgeschichte und hat gerade ein Buch über die ihrer Meinung nach dringend notwendige Reform der NATO-Strategie geschrieben.
Ich bin und bleibe eine überzeugte Transatlantikerin. Aber die NATO muss sich wirklich, wenn sie weiterhin ein ernsthafter Player bleiben will, zu mehr Courage und Entschlossenheit und strategischer Weitsicht aufringen.
Das war der Hintergrund. Vor dem Gipfel in Litauen. Die NATO-Reaktion auf die russische Aggression. Von Klaus Remme. Redaktion Gerwald Herter.